Auch das ist Anbetung. Wenn einem die Stimme bricht und man überhaupt nicht mehr weiter singen kann. Wir danken dir, dass wir einen Vater haben, der einmal unsere Tränen abwischen wird, wenn alle unsere Stimmen brechen werden, wenn wir vor diesem Vater stehen. Und wenn wir nichts mehr sagen können, weil wir überwältigt sind von dieser Leidenschaft und Kraft seiner Liebe. Und danke, dass wir hier schon einen Vorgeschmack haben und dass du uns langsam heranführst an diese Urgewalt dieser Liebeskraft, damit wir nicht verzehrt werden, sondern damit wir in ihr stehen können, um dich, Gott, zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Amen. Liebes Volk der Heiligen, der Gerechten, der Erlösten, der Mitherrscher mit Jesus Christus, der Erben Gottes und Miterben Christi, wir, die wir hineingepfropft sind in diesen edlen Ölbaum, dessen Wurzel Jesus Christus ist. Noch ein paar Nachträge, Ergänzungen, die das Bild, was Gott in diesen Stunden und Tagen vor uns gezeichnet hat, abrunden sollen. Am Schluss kommt ja immer noch die Rechnung. Und in bestimmten Restaurants werden dazu dann ein Likör oder ein paar Bonbons serviert, wenn die Rechnung auf dem Teller kommt. Wir brauchen weder das eine noch das andere. Denn wir gehen einer Hochzeit entgegen. Und die Rechnung kann noch so gesalzen sein, wie auch immer. Wir wissen, für diesen Jesus Christus, für diesen Vater, für dieses Reich, für diese Hochzeit des Lammes ist kein Preis zu hoch. So wie du, Jesus, diesen Preis bezahlt hattest und gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Etwas, was wir jetzt in diesen Tagen nicht angesprochen haben, das ist das Zeichen des jüdischen Volkes. Ein sehr wichtiges Zeichen. Aber mit diesem Zeichen leben wir hier in der Schleife durch Dienste wie Reto und viele andere, die hier in der Schweiz ansässig sind. Wir haben vor einem Jahr hier an derselben Stelle die Israel-Konferenz gehabt. Zwei Ölbäume standen hier auf der Bühne. Und hier in Winterthur wurde ein kleines Pflänzchen gepflanzt zwischen messianischen Leitern, sozusagen ein Bruderbund, dessen Auslöser diese Konferenz gewesen ist. Ich glaube, dass die meisten hier drinnen eine tiefe Verbindung haben zu Israel. Denn wir wissen, dass Fluch oder Segen gebunden ist, auch an dieses Volk. So sehr Gott auch Segen gebunden hat, zum Beispiel an das 5. Gebot, bei den Deutschen ist es das 4., du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir wohl geht, damit du lange lebst. Und wir lesen ja in 1. Mose 12, diese Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, damals noch Abraham: Wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dir flucht, dem werde ich fluchen. Und Völker werden sich Segen wünschen in deinem Namen. Israel ist nach wie vor der Augapfel Gottes. Und Israel ist immer auch die prophetische Uhr, was Gott tun wird. Es heißt in der Bibel, die Juden zuerst. Und alles, was auf der Welt geschieht und im Leibe Jesu geschieht, geschieht immer zuerst prophetisch, auch durch dieses jüdische Volk. Es wäre hochinteressant, jetzt unsere geistliche Landschaft vom letzten Jahrhundert anhand der Ereignisse des jüdischen Volkes abzuschreiten und zu sehen, dass das jüdische Volk immer wieder diese prophetische Uhr gewesen ist und dass bei Durchbrüchen in Israel dann Durchbrüche auch bei den Nationen kamen. Und was jetzt in Israel geschieht, ist ebenso ein Spiegel, ein prophetischer Spiegel von dem, was auch den Christen der Nationen geschehen wird. Zum Teil erleben wir das hautnah. In Israel, Land für Frieden, Peace for Land. Und dieselbe Taktik, das, was an dieser prophetischen Uhr dieses Volkes gezeigt wurde, dieselbe Taktik verfolgen auch Kirchen weltweit. Land für Frieden. Und wir geben Land des Reiches Gottes preis für einen faulen Frieden mit der Gesellschaft. Es werden offiziell Gebote Gottes preisgegeben. Und wo wir Gebote Gottes preisgeben, geben wir Land von Leben preis. Land, wo Milch und Honig fließt. Geben wir Verheißung preis, Segen preis. Und das haben wir in Israel erlebt. Diese Diplomatie, Land für Frieden, wird nie aufgehen. Gott hat seine Hand auf diese Erde gelegt, weil er ihr Schöpfer ist. Und diese Erde, wie wir es dem Morgen auch wieder gehört haben, gehört unserem Gott. Das ist sein Land. Und dieses Land können wir nicht einfach verkaufen, jetzt auch nicht im Geistlichen. Für faulen Frieden, durch Kompromisse. Damit wir uns einer Gesellschaft anbiedern, die letztlich die Kirche als dumm gewordenes Salz zertritt auf den Straßen und wo Malachi prophetisch vorausgesagt hat, in seinem ersten Kapitel oder im zweiten Kapitel, wo er sagt, dass weil wir so treulos handeln, weil wir Land preisgeben für faulen Frieden, siehe, ich schlage euch den Arm ab und werfe euch Kot ins Gesicht, den Kot eurer Festopfer, und man wird euch zu ihm hinausbringen. Und ihr werdet erkennen, dass ich diesen Beschluss über euch gesandt habe, weil zwischen mir und Levi ein Bund besteht, spricht der Herr der Heerscharen. Das erleben wir heute ganz aktuell. Und Israel erlebt das auch und hat es vorauserlebt prophetisch. Da, wo sie Land gegeben haben, da ist Kot geworfen worden. Zuerst Schmeicheleien und hinterher hat man ihnen versucht, den Arm abzuschlagen und Kot auf dieses Volk zu werfen. Und dasselbe geschieht der Kirche. Glauben wir ja nicht, dass wir Anerkennung der Welt, der Gesellschaft ernten werden durch solche faulen Kompromisse. Und ich möchte auch da noch mal ganz klar sagen, wenn im Matthäusevangelium Kapitel 25 von diesem Völkergericht die Rede ist, und Jesus sagt dann am Schluss, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und diese seine geringsten Brüder, die ihn ans Kreuz gebracht haben, das sind seine Brüder nach dem Fleisch. Das sind die Juden. Und die Christen fragen, Herr, Wo haben wir dich hungrig gesehen und haben dich nicht gespeist? Wo haben wir dich nackt gesehen, dich nicht bekleidet? Wir haben doch so viel Entwicklungshilfe getrieben in der dritten Welt und überall, weltweit. Und Jesus wird sagen, was ihr einem dieser geringsten meiner jüdischen Brüder getan habt, habt ihr mir selber getan. Und er sagt einmal, es geht um Handreichung. Er spricht schon gar nicht von Bekehrungen. Aber wenn wir einem Juden Brot zu essen geben, wenn wir ihm das Haus öffnen, den Tisch decken, wenn wir ihm Gastfreundschaft entgegenbringen, den Kuss geben, dieses Öl der Vaterschaft, dann segnen wir Jesus, dann speisen wir Jesus, dann tränken wir Jesus, dann kleiden wir Jesus, dann besuchen wir Jesus in seinem Gefängnis drin. Dass er aufbrechen wird, denn es heißt, dass dieses jüdische Volk noch einmal zurückkehren wird zu seinem Messias und diesen Messias erkennen wird, wenn die Decke weggezogen wird. Aber ich glaube ganz persönlich, Schwestern und Brüder, dass das, was jetzt in Israel geschieht, diese Spirale von Gewalt gegen die Juden, zum Teil aus den eigenen Reihen, dass diese Spirale der Gewalt auch ein prophetisches Zeichen ist für das, was uns, den Christen aus den Nationen, geschehen wird. Und ich sage das alles jetzt nicht, um irgendwo ein düsteres Bild zu malen. Ich darf das sagen, weil wir heute, morgen nochmal so tief ermutigt worden sind und gestärkt in Geist, Seele und in den Tiefen unseres Wesens. Wir haben nochmal eine Berührung unseres Vaters erlebt, der nochmal seinen Arm um uns gelegt hat und uns nochmal so zugesagt hat, es wird nichts euch aus meiner Hand reißen können, aber auch gar nichts. Aber so wie Jesus im Johannesevangelium den Jüngern gesagt hat, ich sage es euch jetzt zum Voraus, was geschehen wird, damit ihr dann, wenn es geschieht, nicht überrascht seid, sondern euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Johannes 16 sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt, damit ihr nicht verwirrt werdet, unsicher werdet. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Die Stunde wird kommen, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott eine Opfergabe darzubringen. Und dies werden sie tun, weil sie den Vater und mich nicht erkannt haben. Und nun Vers 4, aber dies habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde kommt, euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe, wenn die Stunde kommt. Jedoch von Anfang an habe ich es euch nicht gesagt, weil ich bei euch war. Auch im Matthäusevangelium, Kapitel 24, spricht Jesus nochmal so klar, dass man euch der Drangsal preisgeben wird, man wird euch töten, ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst sein, wie die Juden heute. Und dann werden viele abfallen, werden einander verraten und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden auftreten, wie wir sie heute haben, und werden viele irreführen und sagen, Land für Frieden, Land für Frieden. Das sind die falschen Propheten. Und weil die Gesetzesverachtung überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das sind klare Worte Jesu. Und die haben sich über diese 2000 Jahre immer und immer und immer wieder erfüllt. Aber sie erfüllen sich immer so, dass wieder etwas dazugefügt wird. Darum schreien ja die Märtyrer unter dem Altar, der im Himmel steht, wie lange noch, Gott? Und Gott sagt, es müssen noch welche, eure Brüder müssen getötet werden und müssen dazukommen, damit das vollendet wird, damit es ganz wird, das Bild. Und durch diese 2000 Jahre wird dieses Wort immer wieder aktuell, haben sich Menschen erinnert in Verfolgungszeiten oder wenn sie ausgebremst worden sind, gesellschaftlich geächtet, zu Außenseitern, zu Sektieren gestempelt, dann haben sie sich erinnert an diese Worte Jesu. Und auch wir werden uns, wenn die Stunde einmal bei uns kommen sollte, werden wir uns daran erinnern. Es geht durch Geburtswehen hindurch. Diese Welt, die wiederhergestellt wird. Wiederherstellung, das ist keine Pflasteraktion. Da wird nicht geschmiert und gesalbt, sondern Wiederherstellung, das sind Geburtsprozesse. Und in diesen Wehen drin, wo auch die Kirche, das Haus Gottes zuallererst gerichtet und geschüttelt wird, damit wir überhaupt frei werden von uns selber, damit diese Gefängnismauern auch unserer Ghettos niederfallen, wie wir heute Morgen gehört haben. Das sind diese Geburtsprozesse, wo wir durchgehen, diese Wehen. Und das Zweite, Satan hat einen riesigen Zorn. Er hat keinen Zutritt mehr zu Gott, kann die Brüder und Schwestern nicht mehr vor dem Thron Gottes verklagen, wurde geworfen auf die Erde. Und Jesus hat es bestätigt und gesagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und Johannes hört, wehe, wehe der Erde. Der Satan hat hier sein Werk begonnen und er hat einen großen Zorn, weil er weiß, es ist nur noch eine kurze Zeit. Rick hat das ja heute Morgen etwas angedeutet, auch mit diesem prophetischen Bild, dass auf dieser Schweizer Flagge Blut klebt. Das ist wohl Blut von dem, was einmal geflossen ist, aber das wird auch Blut sein, was wieder fließen wird. In irgendeiner Art und Weise. Wenn wir das Buch der Offenbarung durchlesen, dann sehen wir, wie häufig dort von Blut und Feuer gesprochen wird. Und wir erinnern uns an General William Booth, der diese weltumspannende Bewegung der Heilsarmee, Salvation Army, gegründet hat. Und er hatte ein Banner. Und in diesem Banner war gestanden, Blut und Feuer, und es steht heute noch. Und diese ersten Lieder, die in dieser Armee, die sich gestellt hat gegen die Mächte und Kräfte, gedichtet und gesungen wurden, von diesen Frauen und Männern, die ihr Leben gewagt haben, um Menschen aus der Hölle herauszureißen, diese ersten Lieder reden von diesem Blut und von diesem Feuer. Und auch wir reden wieder von Blut und Feuer. Das Abendmahl, das Blut Jesu Christi hat wieder einen ganz neuen Stellenwert bekommen in unserer Zeit. Immer häufiger feiern Schwestern und Brüder nicht einfach nur das Abendmahl in der Kirche oder in ihren Gemeinden oder Hauskreisen, sondern sie feiern dieses Abendmahl zu Hause am Familientisch. So wie in den jüdischen Familien das Passahlamm geschlachtet werden muss, und man in den Familien dieses Lamm gegessen hat. Wir werden nur durchkommen, wenn wir dieses Blut Jesu Christi, dieses Zeichen seiner Hingabe, seiner Leidenschaft für uns, dieses Zeichen, dass wir unsere Kleider immer wieder in diesem Blut des Lammes rein und hell machen können, wenn wir dieses Blut immer wieder in uns hineinnehmen. Und wir werden nur durchkommen, haben wir auch gehört, wenn in uns eine Leidenschaft brennt, diese Leidenschaft der ersten Liebe. Das geht nicht mehr mit Christsein, das geht nicht mehr mit Normallevel von Christsein, das ist längst vorbei. Ohne Feuer, ohne Leidenschaft, werden wir nicht durchkommen. Es ist unmöglich. Darum hat Jesus gesagt, ich bin auf die Erde gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Er brachte diese Revolution der Liebe, diese Revolution eines Reiches von Friede und Gerechtigkeit und Wahrheit, eines Reiches des Erbarmens, eines Reiches der Ordnungen Gottes. Und darum hat er gesagt, dieses Reich ist nicht von dieser Welt, es ist von oben, es ist aus dem Geist geboren. Aber wir können dieses Reich nur wirklich in Anspruch nehmen und auf diese Erde herunterholen, dass es Fleisch und Blut wird, wenn in uns diese Leidenschaft, dieses Feuer brennt. Und dieses Feuer wird uns treiben. Nicht ein Treibergeist, sondern das Feuer, das in uns brennt, diese Liebe, diese Leidenschaft Gottes. Und auf der anderen Seite wird Blut und Feuer auch zunehmen. Davon spricht die Offenbarung auch. Und dieser blutrote Drache, dieser feuerrote Drache, der dieses Feuer imitiert. Und wenn wir dieses falsche Feuer sehen, in den Menschen, die entzündet sind von diesem falschen Feuer, ist es ein tiefer Schmerz, weil da brennt oft ein Feuer auch bei den New Age Leuten, bei den Hexen, bei den Satanisten, die sogar in diesen Raum hineinkommen, um ihr falsches Feuer hier zu deponieren. Wenn wir sehen, was in diesen Menschen für Feuer brennen, wo sie fasten, um Menschenleben zu zerstören, um Ehen zu zerstören, Familien zu zerstören, auch da ist Feuer. Auch dort wird Blut vergossen mit diesen falschen Opfern, noch und noch. Aber ich kann euch sagen, der Level, wo dieses Blut Jesu Christi wieder in dieses Innerste des Heiligtums immer wieder hineingetragen wird, wo wir dieses Blut Jesu Christi immer wieder erheben über alle Dunkelheit, Mächte und Kräfte, wo wir dieses Blut rühmen, wo wir von diesem Bluten, von diesem Kreuz singen, dieser Level steigt. Und dieser Hunger und dieser Durst nach dem Abendmahl, das uns beschnitten worden ist, indem die Kirche sich das Recht vorbehalten hat, dass nur ordinierte Pfarrer oder geweihte Priester überhaupt dieses Brot und diesen Wein reichen dürfen. Wo das Blut Jesu Christi ist, der Leib Jesu Christi, und wir sind der Leib Jesu Christi. Und sein Blut, das fließt in uns. Und ich kann euch sagen, und wir werden da nochmal einen Schub bekommen, wie wir ihn gestern Abend und heute Morgen nochmal von Rick bekommen haben. In all dem drin, was von dem ich jetzt gesprochen habe, wird eine Herrlichkeit aufleuchten. Die Herrlichkeit hat gestern aufgeleuchtet, als wir diesen Filmclip gesehen haben über die Passion Jesu Christi, seine Kreuzigung, seine Kreuzabnahme. Manche werden die Augen geschlossen haben. Aber wenn man mit den Augen, den inneren Augen geschaut hat, dann hat man die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das ist eben diese Herrlichkeit, von der gestern Abend gesprochen wurde, von diesem Rücken Gottes, der an uns vorbeigeht. Das ist diese Herrlichkeit, wo wir lieben und lieben, wirklich lieben, leidenschaftlich lieben, ist immer mit Leiden verbunden. Es ist sogar mit Tod verbunden. Teresa von Avila hat das als Motto ihres Lebens gehabt. Sie ist mit etwas, glaube ich, 24 Jahren ist sie gestorben. Eine Frau, die eine Welt bewegt hat, heute noch eine Jugend bewegt. Im Stephansdom in Wien ist ein Bild dieser jungen Karmeliterin. Und da strömen immer wieder die Jungen hin, einfach um in das Gesicht dieser Frau zu schauen, die ein Spiegel ist der Herrlichkeit Gottes. Und sie hat immer wieder gesagt, ich liebe meinen Jesus. Ich liebe meinen Jesus so stark, dass es den Tod überdauert, dass der Tod mit inbegriffen ist. Spielt keine Rolle mehr, Leben oder Sterben. Ich liebe ihn mit einer Leidenschaft, die ich nicht beschreiben kann. Und diese Leidenschaft, die wir nicht beschreiben können, die der Geist Gottes in uns hineingießt, das ist die Herrlichkeit. Was glaubt ihr denn, wenn Jesus in Johannes 17 sagt, in diesem hohepriesterlichen Gebet, dem Vater sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, ihnen, das heißt den Jüngern, die an ihn glauben, habe ich die Herrlichkeit gegeben. Und diese Herrlichkeit, das ist diese Gemeinschaft von Vater und Sohn. Und diese Herrlichkeit hat beinhaltet, dass Jesus diesen Becher seines Vaters getrunken hat. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Dass er ans Kreuz gegangen ist, sich annageln ließ. Und all das geschah, was wir gestern nur in diesen kurzen Flashs auf diesem Clip gesehen haben. Das ist Inhalt der Liebe. Liebe, die Feuer ist, geht so weit. Liebe, die wirklich Herrlichkeit ist, geht so weit. Das war nicht nur einfach ein Gehorsamsakt. Das war nicht einfach, wie es in Jesaja 53 heißt, das Lamm, das da zur Schlachtbank gezogen wird. Sondern Jesus hat gesagt, ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben. Und ich habe die Macht, mein Leben zu nehmen. Das war ein Akt der Liebe, was Jesus am Kreuz getan hat. Das war Liebe in höchster Vollendung. Das ist die Herrlichkeit der Liebe. Und es gibt keine größere Herrlichkeit als die Liebe offenbart am Kreuz. Darum geht es jedes Mal durch und durch, wenn wir dieses Lied singen, was wir vorhin gesungen haben, wo Ken die Stimme gebrochen ist, weil er weinen musste. Das ist die Vollendung der Liebe. Die absolute Vollendung. Da ist eine Herrlichkeit Gottes aufgeleuchtet, wo eine Erde gebebt hat, wo die Sonne sich verfinstert hat und wo die Dämonen geflohen sind. Wo Tote auferstanden sind und in die Stadt gingen. Und darum ist dieses Kreuz milliardenfach durch diese Welt gegangen. Sicher oft auch als Kitsch, oft auch als Ramschartikel, wo wir unsere Geschäfte damit betrieben haben, oft auch als religiöses Zeug. Aber ich kann euch sagen, dieses milliardenfache Kreuz, was immer und immer und immer wieder durch diese Welt geht, an Gefängniswände eingekratzt, im Stadion, in der Arena, wo die Löwen eingelassen wurden, um die Christen zu fressen, haben sie noch mit einem Holz ein Kreuz aufgerichtet. Immer wieder dieses Kreuzzeichen. Und alle Pervertierung dieses Kreuzzeichens kann nicht verhindern, dass Menschen spüren, tief innen spüren, tief innen spüren. Da ist Hoffnung, da ist Herrlichkeit, da ist wirkliche Liebe. Ich schäme mich nicht, es zu sagen. Man sagt immer Kruzifixus, das ist katholisches Zeug. Aber Luther, der die Tiefen des Bösen gekannt hat, die Tiefen seines Herzens, der diese Macht der Versuchung gekannt hat, Der hat den Bilderstürmen gesagt, reiß nicht die Kruzifixe nieder. Und immer noch stehen auf den Altären in den lutherischen Kirchen die Kreuze oder sie hangen im Chor, auch als ein Zeichen. Freunde, da ist die Herrlichkeit im Kreuz. Wir lesen im 2. Mose Kapitel 17, als das Volk nach Wasser schrie. Da hat Gott dem Mose gesagt, er soll zum Felsen gehen und dort werde er vor ihn treten. Und dann soll er auf den Felsen schlagen. Und dieser Felsen wird Wasser geben, damit das Volk und die Tiere getränkt werden können. Und in 1. Korinther 10 deutet es Paulus prophetisch und sagt, dieser Fels war der geistliche Fels, aus dem Wasser geflossen ist, nämlich Jesus Christus, der in dieser verborgenen Gestalt des Felsens mitgezogen ist. Und schon dort hat sich Jesus schlagen lassen, damit das Volk zu trinken hatte, damit Ströme lebendigen Wassers aus diesem geschlagenen Jesus herausfloss in die Wüste. Freunde, das ist nicht einfach so ein Pumpwerk, das im Himmel angestellt wird. Und das kommt nicht einfach senkrecht von oben, wie die gebratenen Tauben, sondern das fließt aus den Wundmalen Jesu Christi, das fließt aus einem Herzen eines Vaters, der alles gegeben hat für eine Schöpfung, die verloren ist und sich von ihm abgewendet hatte. Ich glaube, es ist nicht umsonst, hat Jesus dem Simon den Namen Petrus gegeben. Nicht als ein Bild, dass er selber Fels ist. Auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen. Aber Fels im geistlichen Sinn, dass auch aus diesem Leben des Petrus, aus diesem Felsen Wasser fließen sollte. Ströme von Wasser. Hinein in die Welt. Und das zum Zeichen wurde er dann auch ans Kreuz geschlagen. Und wir, Schwestern und Brüder, sind Gemeinde Jesu Christi, die auf diesen Fels gebaut ist. Wir hören das so gerne, dass aus unseren Leibern Ströme lebendigen Wassers fließen sollen. Aber das kommt nicht einfach, indem man einen Hahn dreht, sondern Ströme lebendigen Wassers fließen dort, wo diese Liebe, die alles gibt, alles hofft, alles glaubt, alles trägt, diese Liebe, die verpflichtet ist, wie Johannes sagt, das Leben niederzulegen für die Brüder. Wo diese Liebe brennt, da fließt der Strom des lebendigen Wassers. Und darum musste dieser Kriegsknecht diese Seitenwunde Jesu öffnen. Und heraus kam Wasser und Blut, der Strom des Lebens, wurde eröffnet dort in einer Weise am Kreuz, der nicht mehr aufhört. Er kommt jetzt vom Thron Gottes, aber dort steht das Lamm wie geschlachtet. Er ist diese Quelle, zusammen mit dem Vater. Aber dieses Lamm wie geschlachtet ist die Quelle dieses gewaltigen Stromes von Leben, der jetzt durch diese kaputte Welt fließt. Und darum wird leiden, wie auch immer, um des Namens oder um des Evangeliums willen. Da, wo wir auf dem Land stehen bleiben, wie jene Frauen in Berlin, die man umsiedeln wollte und die ihre Füße auf diese Stadt und auf alle Trümmer gesetzt haben und gesagt haben, das ist unsere Stadt. Und Freunde, wir werden unsere Füße auf das Land unseres Gottes stellen, auf seine Ordnungen. Und wir werden sagen, das ist Gottes Land. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns wegtragen oder ins Gefängnis bringen, egal, aber wir stehen auf diesem Land. Es gibt kein Frieden für Land. Und Stephanus war ja so ein Zeugnis. Paulus war dabei, als sie ihn gesteinigt haben, und er hat die Kleider dieser Täter bewacht. Ich kann mir vorstellen, dass dieser scharfsinnige, hochgelehrte, junge Mann, der diese Sekte der Nazarener genauestens studieren wollte, diesen Stephanus sehr genau beobachtet hat in seinem Blutgraben drin, wie der gestorben ist. Und dieser junge Saulus hat dieses Gesicht eines Stephanus leuchten sehen, als er sagte: Ich sehe den Himmel offen. Ich sehe den Himmel offen. Und den Menschensohn, den Sohn Gottes, Jesus, zur Rechten des Vaters stehen. Da ist nochmals lebendiges Wasser rausgeflossen aus diesem sterbenden Zeugen. Und Paulus hat dann den Himmel offen gesehen über sich, als ein Licht, tausendfach heller als die Sonne, ihn traf vor Damaskus. Und diese Stimme jenes Jesus, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohepriester gesagt haben, das ist Gotteslästerung, wo sie die Stimme dieses Jesus hörten: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Freunde, das ist die Herrlichkeit Gottes heute. Aber diese Herrlichkeit wird nicht dort offenbar, und ich will das nochmal unterstreichen, was wir heute Morgen gehört haben. Sie wird nicht offenbar, wenn wir einander schlagen. Wir können einander gar nicht mehr schlagen, Freunde. Wir sind Glieder des Leibes Jesu Christi, und zusammen bilden wir den Leib. Und wo wir Brüder oder Schwestern schlagen, egal welcher Couleur, schlagen wir immer Jesus, diesen geistlichen Felsen. Und das ist auch die Meinung, warum das es dann im 4. Mose Kapitel 20, das auch prophetisch Gott dem Mose gesagt hat, auf dieses Murren des Volkes hin: Geh zum Felsen und sprich mit ihm, aber schlag ihn nicht. Das ist prophetisch für unsere Zeit, für die Zeit der Kirche, zusammen mit den Juden. Prophetisch, wir dürfen nicht mehr schlagen. Die Zeit des Schlagens ist vorbei. Es ist jetzt die Zeit des Sprechens, wo Paulus gesagt hat: Worte, die aufbauen, nicht faule Worte, nicht spöttische Worte, nicht abwertende Worte, sondern Worte, die lieblich sind, die aufbauen, die gut sind, wohlklingend sind. Wir können den Leib Jesu nicht mehr schlagen, und jede Kritik gegen christliche Geschwister bedeutet, dass wir Jesus schlagen. Das, was wir gestern gesehen haben, dieser kurze Video, das ist nicht einfach Historie, sondern heute wird Jesus noch so geschlagen. Immer noch. Heute ist da immer noch Blut überströmt, weil wir Geschwister schlagen, weil wir Gemeinden schlagen, Konfessionen schlagen. Freikirchen sagen: Mit den Katholiken kann man nicht, da ist ein Papst, da ist Weihrauch, da ist Maria. Freunde, da schlagen wir den Leib Jesu. Das heißt nicht, dass wir Irrtümer gutheißen. Aber das heißt, dass wir erkennen, dass in dieser Kirche drin noch Saft ist. Und wie Rick gesagt hat, Gott kann noch einmal die Fülle des Geistes ausgießen über diese alten Schläuche. So wie er damals den Stab Aarons, dieses ersten Priesters, nochmal zum Blühen brachte. Nicht die Stäbe, all die neuen Stäbe, nicht die neuen Besen, die gut kehren, sondern diesen alten Besen Aaron hat er nochmal zum Blühen gebracht. Und Gott kann nochmal diese traditionellen Gefäße, seien sie Landeskirchen, Orthodoxie, EMK, all diese gestandenen Gefäße wie die Heilsarmee, auch evangelikale Gruppierungen, wie die Freie Evangelische Gemeinde und vieles mehr, die Baptisten, die schon einen langen Lauf gelaufen sind, die Mennoniten selbstverständlich. Gott kann nochmal Blut und Feuer in diese Bewegungen hineinbringen, genauso wie er das auch in das amische Volk hineinbringen wird. Blut und Feuer. Ich hatte die vorletzte Woche eine Erfahrung von dieser Herrlichkeit. Ich war 5 Tage zu Gast in einem Kloster der Nähe von Bet Shemesh in Israel. Auf dem Berg liegt dort Bet Shemal. Das nennt sich dieses kleine Bet, dieses Haus, nach Gamaliel, diesem großen Lehrer, zu dessen Füßen Paulus gelehrt worden ist. Und nach der Tradition soll Gamaliel, der ja dann diese Lanze gebrochen hat für diese Sekte der Jesusleute und gesagt hat, wenn es von Gott ist, könnt ihr das nicht mehr ausreißen. Und wenn es nicht von Gott ist, dann wird es von selbst sich erledigen und wird das Feuer auslöschen. Aber wenn dieses Feuer von Gott ist, könnt ihr es nicht mehr austreten, sondern ihr werdet euch selber daran verbrennen. Und nach dieser Tradition hat Gamaliel den Leichnam des gesteinigten Stephanus von Jerusalem hinauftragen lassen, nach Bet Gemal auf seinen Landsitz. Und dort hat man, glaube ich, im vorletzten Jahrhundert, hat man 3 Gräber gefunden und man ordnet sie zu dem Nikodemus, dem Gamaliel und dem Stephanus. Und an diesem Ort sind jetzt noch 5 Brüder in gewaltigen Gebäulichkeiten. Das ist der Rest eines ehemalig blühenden Klosterunternehmens, wo tausende junger Araber Schulungen empfangen haben und für die Landwirtschaft ausgerüstet worden sind. Tausende junger Araber. Nun sind es noch 5 alte Männer. Der jüngste ist etwas über 60, der älteste 96. Und dann geht es dann so ab 80 aufwärts, zwischen 80 und 96. 5 Tage durfte ich mit diesen Männern zusammenleben. Jeden Morgen um 6:30 haben wir Eucharistie gefeiert. Um 6 saß immer schon der älteste Bruder mit seinem Brevier in dieser kleinen Kapelle. Ohne Brille konnte er noch lesen. 96-jährig wie Mose, aber schwerhörig. Vor ihm ein 80-jähriger, der Attilio. Auf der anderen Seite ein rüstiger, etwas über 70-jähriger, der in der Landwirtschaft tätig ist, Adelino, und hinter ihm ein weiser Priester, Pater Domenico, der Tausende und Tausende und Tausende von Bibeln unter Juden, Arabern, Palästinensern und aller Herren Länder, die dort ankommen, um auf diesem Berg die Kirche des heiligen Stephanus zu sehen, mit diesen Gemälden verteilt hat. Er hat ein riesiges Magazin, alles nur Bibeln. Und er hat weltweit Beziehungen zu Bibelgesellschaften, und das Magazin ist gefüllt mit arabischen, mit russischen Bibeln. Da kommen sie busweise und holen diese russischen Bibeln. Der Domenico, der dann auch die Eucharistie da vorne geleitet hat. Und hinter ihm, beziehungsweise neben ihm, der Abt, der Junge. Aber das zu sehen, nicht die Herrlichkeit ein paar kirchlicher Gewänder, eines Messkelches, der geglänzt hat im Licht, nicht die Herrlichkeit von einer Liturgie, die gewachsen ist über Jahrhunderte und Jahrhunderte, auch nicht die Herrlichkeit von Kerzen und Blumen, sondern die Herrlichkeit einer Liebe, die brennt und wo man den anderen höher achtet als sich selber. Jetzt haben die Brüder, die ja von all diesem Equipment nicht verstehen haben, so eine kleine Anlage angeschafft. Und der Bruder Adelino, wenn er dann um 6:30 kommt, geht zuerst und stellt dann dieses kleine Mikrofon auf den Altar und steckt das ein. Und wenn nach diesem Brevier dann die Eucharistie beginnt, dann wird ein Kopfhörer geholt, ein Riesenmonstrum, wahrscheinlich vor 50 Jahren hat man solche Monster gebaut, so wie Flugzeugmechaniker, die Motoren starten müssen, diese gewaltigen Dinger. Und dann gibt es irgend so einen leuchtenden Punkt, damit man überhaupt sieht, ob dieses Ding da in Betrieb ist. Aber inwendig, ich hab's gehört, da ist nur ein Riesenrauschen. Und dieser alte Vittorio lässt sich wie ein Lamm dann diese Montur aufsetzen und ist dann in diesem Rauschen drin und hört erst recht überhaupt nichts, was da vorne geschieht. Aber da sitzt ja dann der Adelino vor ihm und der Attilio. Und wenn man dann bei bestimmten Punkten der Eucharistie aufstehen muss, dann drehen sie sich und machen so. Und wenn man knien muss, dann wird hinten Zeichen gegeben. Und dann tastet er sich mit seinen 96 Jahren da diesen Bank entlang, bis er das Ende findet, um sich dann auf die Kniebank runterzulassen. Und wenn dann Ite Missa ist und die Geschichte fertig, dann wird der Kopfhörer wieder ausgeschaltet, dann kann man endlich wieder frei atmen. Und dann kommt dieser Adelino, dieser rüstige Bauer, und gibt dem 96-Jährigen den Arm, so wie wenn ein Brautpaar zum Traualtar schreitet. Und der 96-Jährige hakt ihm ein, mit der anderen Hand hat er den Stock, und dann schreitet dieses Brautpaar miteinander zum Morgenessen. Ich kann euch sagen, etwas unvorstellbar Schönes. Und beim Morgenessen stellt sich der junge Abt zu diesem 96-Jährigen hin, für diese kurze Morgenliturgie, bevor man essen kann, und brüllt ihm diese Liturgie ins Ohr. Und der 96-Jährige bringt dann seine Einsätze mit einer machtvollen Stimme. Und der Abt brüllt dann wieder und dann kommt der nächste Einsatz. Und wenn das Mittagessen vorüber ist, dann wird Kaffee serviert draußen in der Loggia, und oft nimmt dieser Abt, der so viel beschäftigt ist, nimmt ein paar Karten und macht ein Spiel mit diesem alten Mann. Und abends, wieder eine halbe Stunde vor Beginn, sitzt er schon wieder drin und liest sein Brevier. Freunde, ich habe die Herrlichkeit gesehen. Und all diese Rosenkränze, die da gebetet werden, auch noch, das ist wie abgefallen. Ich habe die Herrlichkeit gesehen unter diesen Brüdern, die durch solche Tiefen hindurchgegangen sind, die all dieses Museale noch zusammenhalten für eine unsichere Zukunft, die im Herzen Gottes schon beschlossen ist, aber die hier die Festung halten. und die einander lieben. Und ich kann euch sagen, das ist die Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wird in dieser Welt nochmal aufleuchten. Und sie wird nicht nur aufleuchten in dieser sehr seltenen goldenen Wolke, von der Rick gesagt hat. Das kann ja mal sein. Aber die Herrlichkeit erfüllt diese Erde, wie es die Bibel sagt. Und diese Herrlichkeit, das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, in dein und in mein Herz. Und diese Liebe offenbart die Herrlichkeit. In dieser Liebe sehen wir die Herrlichkeit. Wenn man in eine Gemeinde hineinkommt, da sind vielleicht 3, 4 Leute. Aber in ihnen kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es wird alles sich daran entscheiden, ob man diese Herrlichkeit sieht. Es geht gar nicht so sehr um Gottesdienstformen. Das alles muss auch sein, um Menschen zu gewinnen und sie anzuziehen für Gott. Aber das, was am meisten anzieht, das ist die Herrlichkeit der Liebe. Denn eine Welt verhungert an Liebe. Und schon die Rolling Stones haben gesungen, All you need is love, oder? Wer heißt das? Hä? Ah, das waren die Beatles, Entschuldigung. Wisst ihr, in meiner Jugendlichkeit kann man nicht mehr so weit zurückdenken. Alles, was wir brauchen, das ist Liebe. Und ich möchte euch nochmal sagen, Freunde, wir haben in diesen Tagen etwas von dieser Herrlichkeit der Liebe erlebt. Wir haben sie gesehen unter euch, hier in diesem Raum. Wir haben sie gesehen in den Teams, die Herrlichkeit dieser Liebe. Da gab es ganz viele, die haben einen Job gemacht, wo sie sich gefragt haben, warum habe ich überhaupt freigenommen für sowas? Sowas Unbedeutendes. Wie Maren, die da hinten sitzt und die Flaschen auf die Bühne bringt und nachher wieder abräumt. Und für das ist sie von Leipzig hergefahren. Aber das ist die Herrlichkeit der Liebe. Und wir haben diese Herrlichkeit der Liebe gesehen in Rick Joyner. In einem Mann, der wahrlich eine Schlüsselperson ist im Reiche Gottes. So wie Paulus gesagt hat, ich könnte als Apostel auftreten, versteht ihr? Und dieser Mann hätte allen Grund, als Apostel aufzutreten. Und er kam zu uns als ein Bruder. In diesem Mantel der echten Demut. Und wir haben in diesem Mann diese Herrlichkeit der Liebe Gottes gesehen. Und das zählt mehr als alle Dienste, mehr als alle Bücher, mehr als alle CDs, mehr als alle großen Heilungsveranstaltungen. Diese Herrlichkeit der Liebe Gottes. Und Freunde, wenn das Wort Jesu immer mehr jetzt in Erfüllung geht, wo er sagt, weil die Verachtung des Gesetzes überhand nimmt, eben Land für Frieden, wo man Gebote einfach wegschmeißt und wo an die Stelle der Gebote der Gummi kommt, und wo der Gummi das höchste aller Güter ist, weil das uns erlaubt, so zu leben, wie wir wollen, weil der Bauch immer noch uns gehört. Das ist Gesetzesverachtung und Jesus sagt, sie wird überhand nehmen. Und das wird ein Grund sein, dass die Liebe erkaltet, dass diese Welt kälter wird. Es führt gerade nicht in die Freiheit der Liebe. Es führt gerade nicht in eine bessere und höhere Qualität. Es führt gerade nicht da hinein, wo uns die Politiker und viele andere immer wieder weismachen wollen, dass das gibt Menschenwürde. Nein, Gesetzesverachtung lässt die Liebe erkalten, auch die Liebe zwischen Ehepaaren, auch die Liebe in den Familien, auch die Liebe unter den politischen Parteien, auch die Liebe in Gemeinden, in Kirchen, da wo Gesetz verachtet wird, da stirbt auch die Liebe. Weil Liebe ist nicht einfach die Sahne obenauf, sondern Liebe gründet immer in Wahrheit. Sonst ist es Affenliebe, Verwöhnungsliebe, humanistische Liebe. Aber es gibt nur eine Liebe, die in der Wahrheit gegründet ist. Und wir werden es noch erleben, wie diese Liebe erkalten wird. Und wie Menschen zu frieren beginnen in dieser Welt drin. Weil das nicht mehr wärmt. Konsum wird nicht mehr wärmen. Vereine werden nicht mehr wärmen letztlich. Die Fernsehprogramme werden nicht mehr wärmen. Menschen werden sich ekeln vor diesen Programmen. Vergnügen, Theater, all dieses Zeug wird nicht mehr wärmen. Auch all diese Fressbeizen werden nicht mehr wärmen, Freunde. All diese wunderbaren Last-Minute-Ferienreisen, sie werden nicht mehr wärmen. Und dann wird eine Welt spüren, wo noch Feuer ist, wo Liebe ist, wo es warm ist. Und das ist nicht etwas Abgehobenes. Wir werden, wie viele säkulare Menschen auch, werden wir unsere Leiber brennen lassen. Wir werden die Habe geben, wir werden dies und jenes tun. Aber das Entscheidende, das ist nicht dieses Ausbrennen für die Not. Das Entscheidende, das ist die Liebe. Menschen können Hunger leiden, Menschen können Durst leiden, Menschen können durch tiefe Strapazen hindurchgehen, aber wenn Liebe da ist, können wir überwinden. Darum heißt es im Römerbrief Kapitel 8, wir überwinden weit. Warum? Durch den, der uns geliebt hat, durch diesen Jesus, dessen Passion wir gestern noch einmal in diesen Bildern meditiert haben. Das wird die Braut sein ohne Flecken und Runzel. Wisst ihr, hier auf Erden schaffen wir es nicht. Aber ohne Flecken und Runzeln heißt, dass diese Liebe, dieses Feuer der Liebe in uns brennt. Das ist ohne Flecken und Runzeln, weil allein die Liebe vollkommen ist. Sie ist das Höchste. Sie ist schon ewig. Sie wird nie aufhören. Und alles, was hier in Liebe getan worden ist, werden wir wiederfinden im Himmel. Weil kein Feuer kann das, was durch die Liebe gewirkt worden ist, verbrennen. Liebe, das ist das Gold des Herzens Gottes. Und Gold kann man nicht verbrennen. Das geht durch das Feuer aller Gerichte hindurch, aller Leiden, aller Schmerzen. Das ist dieses Gold der Liebe Gottes, was er in uns hineingelegt hat und wo wir täglich und täglich mehr verwandelt werden in sein Bild. Ist das nicht eine gewaltige Aussicht, Freunde? Ist das nicht ein Vorrecht, dass Gott uns berufen hat, nicht nur Salz zu sein und Licht zu sein, das Orientierung bringt, das hineinleuchtet in die Dunkelheit, sondern dass er uns berufen hat. Diese Liebe, die wärmt, die diese tiefsten Bedürfnisse, diesen tiefsten Schrei von Menschen allein stillen kann, diese Liebe hineinzustrahlen, diese Liebe auszuleben. Darum hat Rick gesagt, Gott tut oft die größten Dinge in den kleinsten Gruppen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist diese Herrlichkeit der Liebe, die aufgeleuchtet ist auf jenem See Genezareth in jenem Sturm, als Jesus mitten in diesem Sturm stand, in den Wellen mit wehendem Rock und die Jünger geschrien haben. Das ist die Herrlichkeit dieser Liebe. Das ist die Herrlichkeit, als Jesus bei den Besessenen in Gerasa war, in diesen Höhlen, diesen Gräberfeldern. Und da stand, als sie gerannt kamen mit diesem Geklirre der Ketten. Das ist die Herrlichkeit der Liebe. Die Herrlichkeit dieser Liebe, wo Jesus gesagt hat, gebt mir die Brote und die zwei Fische. Und gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Und es gebrochen hat, dem Vater hingehalten und sie es weiterreichten. Das ist diese Herrlichkeit einer Liebe, die bereit ist, alles zu geben. Diese Herrlichkeit einer Liebe, wo Jesus wieder vor Petrus steht und sagt, Jesus, zu diesem Petrus liebst du mich. Jesus, wir danken dir. Du wirst deinen Geist über alles Fleisch ausgießen, auch über Fleisch, was noch nicht in diese ganze Freiheit hineingekommen ist. Und du wirst diese Liebe mit diesem Geist ausgießen, die als eine Wolke von Gold unsere Gesellschaft, unsere Dörfer, unsere Nachbarschaften, wo immer wir sind, erfüllen wird. Wir können dir nur immer wieder unsere Gesichter hinhalten und sagen, salbe sie, Herr. Wir können nur immer wieder kommen und Gold von dir kaufen und sagen, Jesus, wir kommen jeden Morgen frisches Manna, damit wir diese Liebe wieder in uns aufnehmen können. Ich danke dir für diese lebendige Hoffnung, Vater. Und nichts, gar nichts kann das auslöschen. Die Tiere werden kommen. Es wird wahr werden, was Daniel schon gesagt hat. Man wird dir das Menschenherz wegnehmen und wird dir das Herz eines Tieres geben. Und auch wenn dieses Tier säuselt und Todeswunden hat und geheilt wird und zwei Hörner hat wie ein Lamm, das ist alles nur Täuschung, aber das ist das Herz eines Tieres und nicht das Herz eines Menschen, ein fleischernes Herz. Und wir, Söhne und Töchter Gottes, sind privilegiert, diese fleischernen Herzen zu haben. Wo Jesus dieser Samariterin gesagt hat, in dir wird eine Quelle sprudeln von Leben, von Herrlichkeit, von Liebe bis in die Ewigkeit hinein. Wir danken dir, Jesus. Amen. Darf ich unsere amischen Geschwister noch auf die Bühne bitten? Wenn wir noch ein zweites Mikrofon haben.
I am greatly humbled once more to be here in the presence of our dear brothers and sisters in Switzerland.
Es macht mich sehr demütig, wieder hier in der Gegenwart unserer Geschwister in der Schweiz sein zu dürfen.
When Gary asked for an impartation from us,
als Gary darum gebeten hat, dass wir segnend etwas weitergeben,
I can only say that he has already imparted to us.
Dann kann ich darauf nur antworten, dass er schon längst etwas uns weitergegeben hat.
An impartation of our Lord and Savior, our Master, Jesus Christ. That is who I see in Gary.
Nämlich etwas von unserem Herrn und Meister, Jesus Christus. Und ihn erkenne ich in Gary.
This is the calling, though, that we have to see Christ in each of our brothers and sisters.
Und das ist die Berufung, die wir haben, Jesus Christus in jedem unserer Brüder und Schwestern zu suchen.
So when Gary asked, would we bless, can we impart a blessing? Yes.
Und wenn Gary bittet, ob wir einen Segen weitergeben, auf euch legen, dann sage ich ja.
We love you. We have started on a journey together. We have come back home once more. We feel at home here.
Wir lieben euch. Wir sind gemeinsam mit euch auf einen Weg gegangen. Wir sind hierher zurückgekommen. Wir fühlen uns hier zu Hause.
So we come before our great God and Father.
Und so kommen wir vor unseren großen Gott und Vater.
And Father, we know this is the day that your kingdom is coming into the hearts of men in an ever larger way.
Und wir wissen, Vater, dass dies der Tag ist, wo dein Reich in die Herzen von Menschen in immer größerer Weise hineinströmt.
So Father, we just pray, we ask you that your glory can return to Switzerland.
Und so beten wir, Vater. Wir beten darum, dass deine Herrlichkeit zurückkehren darf, kann in die Schweiz.
And that you will impart your wisdom. You are wisdom. That you will impart your wisdom to Gary.
Und dass du deine Weisheit, und du selbst bist die Weisheit, dass du sie hineinlegst in Gary.
And pour out your anointing liberally on all the Schliefe.
Und dass du deine Salbung freizügig ausgießt über der ganzen Schleife.
And as the ointment that ran down Aaron's beard,
und so wie das Salböl den Bart Aarons hinunterrann,
that it may flow out in the countryside,
dass das hinausfließt in das Land,
that it will touch everyone in Switzerland,
dass jeder in der Schweiz davon angerührt wird,
and throughout all Europe,
und durch ganz Europa hindurch.
And Father, that even this will touch our people and my own self in an ever larger way.
Und dass das auch unser Volk und auch mich selbst in einer immer tieferen und breiteren Weise erfasst.
In Jesus' name,
in
amen.
Jesu Namen, amen.
Can be here.
Ich freue mich einfach so, dass ich hier sein kann.
I just feel such a. When I came, I felt such a heavy burden, and I know it was the enemy pressing me down because of what he was going to do.
Also, als ich gekommen bin, habe ich so eine schwere Last gespürt. Ich weiß, dass das der Feind war, der mich da niedergedrückt hat.
And then Rick and Gary prayed for me, and it was just like something lifted, and I could fly.
Und dann haben Rick und Gary für mich gebetet, und da ist was weggegangen, und ich konnte fliegen.
And I'm just so happy to be here with the Switzerland people.
Und deshalb freue ich mich einfach so, dass ich hier sein kann, hier bei den Schweizern.
And I wish you all a God's blessing.
Und ich wünsche euch allen Gottes Segen.
When you will close, please. Please come forward. Can you close your blessing?
What more shall I say?
Was soll ich noch sagen?
My heart has been so deeply touched. to be here in Switzerland again.
Mein Herz ist so tief berührt worden, wieder hier zu sein in der Schweiz.
Switzerland is called to carry the torch.
Die Schweiz ist berufen, die Fackel weiterzutragen.
To bring forth the glory of God.
Um die Herrlichkeit Gottes hinauszutragen.
To bring forth the resurrected life in Christ.
Und das Auferstehungsleben Jesu Christi hervorzubringen.
The glory Gary and Lilo have walked a journey. It was a journey through the valley of shadow of death.
Und Gary und Lilo sind einen langen Weg gegangen. Sie sind durch dieses Tal des Todesschattens gegangen.
They have come to the cross.
Sie sind zum Kreuz gekommen.
They have died to the world.
Sie sind der Welt gestorben.
They have died to themselves.
Sie sind sich selber gestorben.
And they have come forth with the glory of the Lord.
Und sie sind hervorgekommen mit der Herrlichkeit Gottes.
They have come forth with that resurrected life.
Sie sind hervorgekommen mit diesen Auferstehungen.
And they must carry this to the people in Switzerland and to the nations.
Und das müssen sie hinaustragen zu den Menschen in der Schweiz und den Nationen.
For it is at the cross where the glory comes from.
Denn das Kreuz ist der Ort, von woher die Herrlichkeit kommt.
It is at the cross where we find this resurrected life.
Und es ist am Kreuz, wo wir dieses Auferstehungsleben finden.
And I pray a blessing upon Gary and Lilo and the Schleife Ministry and the people of Switzerland, that they may carry this torch to the nations.
Und ich bete einen Segen auf Gary und Lilo, auf den Dienst der Schleife und die Menschen in der Schweiz, dass sie diese Fackel ergreifen und tragen.
And you will go forth. You will be the key to unlock the nations for the Lord.
Und ihr werdet hingehen und ihr werdet der Schlüssel sein, um Nationen für den Herrn aufzusperren.
And you are going with the blessing of the Amish nation and the Anabaptist nation.
Und ihr geht hin mit dem Segen des Volks der Amish und der Täufer.
And we give God the glory, the mighty God of our Lord Jesus Christ and His Holy Spirit.
Und wir geben unserem Gott, diesem mächtigen Gott Jesu Christi und dem Heiligen Geist die Ehre.
To Him be glory, honor, majesty, forever and ever.
Ihm sei Herrlichkeit, Ehre und Majestät für immer und ewig.
Amen.
Amen.